Wunderbar. Vielen Dank für das schöne Anspiel. Das hat mir gerade das Augenwasser irgendwie rausgedrückt. Euch auch? Ich hoffe, dass es euch auch emotionell berührt hat. Ihr habt das super dargestellt. Calvin, du bist ein guter Jesus. Ich habe einen Bibeltext heute Abend mitgebracht zu meinem Lieblingsthema. Es geht um den Himmel und ich merke, ihr in Pfullingen seid nicht weit davon entfernt. Jeder bemüht sich, so ein Stückchen Himmel hier auf diese Erde zu holen. Je nach Budget. Eine 1,5-Zimmer-Wohnung, eine 2,5-Zimmer-Wohnung, eine 3,5-Zimmer-Wohnung, eine 4,5-Zimmer-Wohnung und dann haben ja Zimmer, die haben auch enorm viel zu putzen und dann haben sie den Umschwung noch und dann versucht man irgendwie hier auf dieser Erde schon ein bisschen himmlische Umstände zu schaffen und man leidet darunter, wenn es trotzdem irgendwie nicht so lange himmlisch bleibt. Ja, es gibt da ein Grundproblem und über das möchte ich heute Abend wieder sprechen und ich freue mich sehr, dass einige von euch bereits 3 Abende immer wieder hierher gekommen sind und das gibt mir die Hoffnung, dass man mein Schriftdeutsch, Hochdeutsch kann ich leider nicht, aber mein bernerisches Schriftdeutsch auch in Pfullingen versteht. Das ist mega schön, seid ihr wieder da und heute sind bis zu hinterst Leute, so schön. Ja, hoffentlich fühlt ihr euch alle so richtig wohl. So, den Abend über den Himmel habe ich eigentlich immer am Samstagabend, am letzten Abend. Und dann ist der Abend angebrochen, wo man nicht mehr denken kann, ich kann ja morgen Abend noch gehen an die Evangelisation. Oder wer in den letzten Abenden gedacht hat, ja, eigentlich sollte ich mich schon bekehren. Eigentlich sollte ich schon meine Sünden lassen, Jesus Christus bringen, aber das mache ich dann morgen. Ja, das hat schon meine Mutti immer gesagt, Matthias, verschieb nicht immer auf morgen. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Aber so funktionieren scheinbar nicht nur die Berner, so funktionieren noch viele andere auch. Ich kann ja morgen dann vielleicht in die Seelsorge, ich kann ja morgen vielleicht ein Gespräch, ja, ich kann ja, wenn ich dann älter werde, wenn ich dann ins Altersheim komme. Wisst ihr, das Lieblingsmöbelstück vom Teufel ist die lange Bank. Morgen, morgen. Nicht so gestresst. Wir sind ja alles Berner. Wir haben Zeit. Und deshalb freue ich mich, dass ihr alle da seid. Ich möchte heute Abend am Schluss dann wieder die Möglichkeit geben für Seelsorge. Und wenn du eigentlich schon mit der Einstellung hier durch die Türe gekommen bist, heute gehe ich dann auf jemanden zu. Dann wünsche ich während dem Reden, wo ich jetzt da predigen darf, dass Gott dir so begegnet, dass du am Schluss den Mut hast, auf irgendjemanden zuzugehen, wo du das Vertrauen hast und sagst, hey, heute ist ein gutes Datum. Hast du das schöne Wetter auch? Nein, über das schöne Wetter will ich gar nicht sprechen. Ich möchte mal reinen Tisch machen mit dem allmächtigen Gott. Das wünsche ich euch, diese Kraft. Ich habe einen Bibeltext, ja, der steht sogar da vorne, Offenbarung 21, Vers 1 bis 8 mitgenommen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8, das ist das letzte Buch der Bibel. Es wurde vom Johannes geschrieben und Johannes ist mir ja sowieso sehr sympathisch, das wisst ihr ja, gell? Mein Sohn heißt auch Johannes und der Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben, die 3 Johannesbriefe geschrieben und er war so ein sensibler Typ. In der Bibel kommt er mit Johannes und seinem Bruder Jakobus vor. Er war Fischer, er hat ganz einfaches Griechisch geschrieben. Und als wir in der STH da Griechisch gelernt haben, war ich mega froh, als der Prüfungsexperte gesagt hat, Matthias, lies doch aus dem Johannes. Da wusste ich schon, diese Prüfung bestehe ich. Denn der Johannes war ein Einfacher, der hat ganz einfaches Griechisch geschrieben. Aber er war auch ein besonderer Jünger. Er war der einzige Jünger, der nach außerbiblischen Quellen nicht dem Märtyrertod sterben musste. Alle anderen Jünger sind dem Märtyrertod gestorben. Das heißt also, sie waren bereit für ihren Glauben, ihr Leben dahin zu geben. Warum ist der Johannes nicht dem Märtyrertod gestorben? Er hat es überlebt. Man hat ihn mit heißem siedenden Öl übergossen. und er hatte sehr wahrscheinlich überall Brandwunden und er hat das überlebt. Und so ist er als älterer Mann auf der Insel Patmos verbannt worden, Offenbarung 1, Vers 9. Und dort auf dieser Insel Patmos hat er plötzlich diese Eingebung, hat er plötzlich diese Sicht, hat er plötzlich den Auftrag von Gott nach 2. Timotheus 3, Vers 16, geleitet durch den Heiligen Geist, durfte er 22 Kapitel Wort Gottes noch aufschreiben. Als älterer Mann, also da, die ihr da oben das Haar, zum Teil ja schon das Fähli, gell, von gestern, schon ein bisschen verloren habt, oder die Frauen müssen nachhelfen, dass man es nicht sieht, dass sie so grau geworden sind, dann hat man auch noch einen Auftrag. Und wenn man schon Schwieriges erlebt hat im Leben, wie der Johannes, hat man trotzdem einen Auftrag. Und von Johannes, im Johannesevangelium sagt er von sich, Johannes 13, Vers 23 oder 16, Vers 29 oder 20, Vers 2. Ich bin der Jünger, der Jesus Christus lieb hat. Und das ist letztlich entscheidend wichtig, dass wir Jesus Christus lieb haben, damit wir auch einen Blick in den Himmel werfen können. Und jetzt komme ich zum Bibeltext. Da geht es um die Hauptsache. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, sogar das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem durstigen Pullinger geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Es ist ganz interessant, unterwegs zum Himmel, wir alle sehnen uns nach dem Himmel. Du kannst mal das nächste Foto bringen. Eigentlich könnte ich hier bei diesem nächsten Foto, das jetzt dann vorne kommt, auch ein Föteli bringen von Pfullingen. Kommt's? Ein bisschen Anfechtung schadet nichts. Lotto, wunderbar. Da hätte ich auch ein Föteli bringen können, eigentlich von Pfullingen. Aber in Pfullingen ist es auch so, dass die Katze die Maus fängt. Es ist auch so, dass in der Tierwelt nicht mehr Harmonie und Frieden ist. Es ist auch so, wenn man unter die Dächer schaut, unter jedem Dach ein Ach. Es ist auch so, dass in vielen Ehen, in vielen Familien da Streitigkeiten gibt. Es gibt da auch viele Süchtige. Deshalb habe ich doch ein Bild genommen aus dem Paradies. So stellt man sich das Paradies vor. Aber wisst ihr, in diesem Paradies fällt mir etwas. Nächste Bildli. Genau, das fällt mir. Als Schweizer. Das sind ja die bekanntesten Berge. Ich nehme an, die kennt ihr sogar in Pfullingen. Diese bekanntesten Berge aus dem Bernbiet. Das sind da Eiger, Mönch und Jungfrau, he. Eiger, Mönch und Jungfrau. Und wisst ihr, diese Berge verkündigen sogar, dass der Mensch sich eigentlich sehnt nach dem Himmel. Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Eiger ist so eine richtige Herausforderung für jeden Bergsteiger, der da nicht nur das als Hobby hat, sondern ein bisschen professioneller betreibt. Und dann muss man dort irgendwie die eigene Nordwand hochklettern. Ueli Steck ist ja sogar hochgesprungen. Der ist so verrückt gewesen, der wollte immer neue Rekorde, bis er das Leben verloren hat. Also der Eiger ist so eine Herausforderung für uns Männer. Mönch, frömmer geht es nicht mehr. Und die Jungfrau. Und jetzt hat es Gott so eingerichtet, dass vom Herbst bis in den Frühling, und das gefällt mir immer wieder aufs Neue, Silberhörnli, da, dieser kleine Silberhörnli-Berg dort, so, da, das macht einen Schatten auf die Jungfrau. Und zwar nicht das Schweizer Kreuz, sondern das Kreuz von Jesus Christus. Und dadurch verkündigen sogar die Berge bei uns in der Schweiz, der Mensch sehnt sich nach dem Himmel, aber er kommt nicht dorthin. Es braucht das Kreuz. Seht das Kreuz, genau so. Da, hier, das Kreuz. Der Schatten. Einfach ein halbes Kreuz. Durch die Jungfrau Maria wurde das Kreuz möglich. Nach Prediger 3, Vers 11 ist die Ewigkeit in unser Herz gelegt und wir sehnen uns alle nach diesem Ort, nach diesem himmlischen Ort. Das nächste Bildli, das ist das irdische Jerusalem. Und Jerusalem heißt eigentlich die heilige Stadt. Aber dieses irdische Jerusalem ist eben nicht so heilig. Deshalb kommt es andauernd in den Medien. Und das stört mich ein bisschen. Die haben weniger Einwohner als Bern, aber kommen viel mehr in den Medien als wir Berner. Warum? Jesus Christus organisiert das so, dass das irdische Jerusalem immer in den Medien kommt, damit die Menschheit nicht vergisst, hey, ihr wurdet im Fall geschaffen für ein himmlisches Jerusalem. Und das ist überhaupt keine heilige Stadt, ganz im Gegenteil. Da sieht man, was die Religion mit den Menschen auslösen. Wie friedlich, dass man da tatsächlich dann miteinander ist, wenn es hart auf hart kommt. Aber dieses irdische Jerusalem zeigt uns auch, der Weg zum himmlischen Jerusalem ist tatsächlich möglich. Es sind jetzt etwas über 2000 Jahre her. Da ist ein junges Ehepaar gemeinsam unterwegs gewesen zum Fels. Nein, noch nicht das nächste Bild. Jerusalem lassen da noch. Da war er gemeinsam unterwegs zum Felsendom dort. Das junge Ehepaar hatte ein Kindlein auf den Armen. Das war 33 Tage alt. Es hieß Jesus Christus. Sie wurden bereit erwartet dort in diesem Tempel von Simeon und Hanna. Und Simeon hat gesagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen, Jesus Christus. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Hanna hat gejubelt, obwohl sie Witfrau war, hat sie gesagt, tatsächlich, das ist der Sohn Gottes. Später, als 12-Jähriger, war Jesus Christus wieder dort bei diesem Felsendom unterwegs. Es war nämlich Passafest. Und da an diesem Passafest hat man gemerkt, dieser Jesus Christus ist ein ganz besonderer. Der kann diskutieren mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern, mit Sadduzäern. Der war so Teenager, so echt Teenager. Der hat so diskutiert, dass er dabei sogar die Zeit und die Eltern vergessen hat. Das kommt uns ja bekannt vor. Die Teenager, die diskutieren manchmal so gerne. Jesus Christus war ganz Mensch und tatsächlich ganz Gott, hat die Eltern vergessen. Und dann sagt er den Eltern, wisst ihr denn nicht, dass ich dort sein muss, wo meines Vaters Haus ist? Übrigens, da wird der Josef bereits das letzte Mal erwähnt. Es kann also gut sein, dass Josef sehr früh verstorben ist und dass Jesus Christus als Erstgeborener dann die Verantwortung für die Familie übernehmen musste. Deshalb sagt er auch vom Kreuz herunter, Maria, nimm dieser Johannes jetzt an meine Stelle. Später ist Jesus Christus wieder gegenüber dieses Jerusalem eingeritten auf einem Eselsfüllen. Das Volk hat ihm zugejubelt und gesagt, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna dem, der da kommt, Hosianna in der Höhe. Ja, als Jesus hier auf dieser Erde war, ging hier in Jerusalem mehr als die Post ab. Denn Jesus Christus ging direkt vom Eselfüllen hinweg zu diesem Tempel, zum Felsendom wieder und hat dort den Tempel aufgeräumt und gesagt, was habt ihr aus meinem Tempel gemacht? Das sollte doch ein Bethaus sein und ihr wollt nur Geld verdienen. Das sollte doch ein Ort sein der Begegnung mit Gott und da geht es nur um euren Namen, um eure Theologie. Was habt ihr aus meinem Tempel gemacht? Und dann war Jesus Christus in diesem Jerusalem unterwegs, um einen gelähmten Mann am Teich Bethesda zu heilen. 38 Jahre lang lag er da gelähmt. Hunderte von Menschen waren da an diesem Teich Bethesda. Die haben darauf gewartet, dass ein Engel das Wasser bewegt und der Erste, der da hereinsteigt, wird gesund. Und Jesus hat dort nur eine Person geheilt. Dieser Mann, der schon so lange da lag. Und dann das größte Ereignis, das da geschah in Jerusalem, war, als Jesus Christus die Füße gewaschen hat, seinen Jüngern. Jesus wäscht eben die Füße und nicht den Kopf. Das ist ein großer Unterschied zu uns Menschen. Wenn wir Schnee haben, dann streichen wir einander den Kopf ein, aber Jesus Christus wäscht die Füße. Er dient uns, er feiert mit das Abendmahl mit seinen Jüngern und dann geht er in den Garten Gethsemane hinaus und er schwitzt und er blutet und er ringt mit dem Tod. Die Sünden werden ihm aufgelegt und dann war Jesus Christus bereit, hier Via Dolorosa den Weg des Leidens zu gehen. Auf dem Hügel Golgatha starb er für unsere Sünden. Also wenn wir Jerusalem sehen, dann merken wir, der Weg ist vorbereitet fürs himmlische Jerusalem. Und jetzt kannst du das nächste Bild bringen. Er vergleicht nämlich dieses neue Jerusalem. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ja, Hochzeiten, die hält man gern. Und Hochzeiten sind einmalige Angelegenheit. Das muss man den Deutschen, glaube ich, auch ein bisschen sagen. Das sind eigentlich einmalige Angelegenheiten. Deshalb bin ich auch immer furchtbar nervös, wenn man eine Hochzeit feiert, weil man weiß, wenn ich jetzt etwas verbocke, das kann man nicht mehr gut machen. Ich kann nicht denken, ja, nächsten Sonntag heiraten sie ja wieder. Nein, das ist einfach eine einmalige Gelegenheit. Und meistens bin ich so nervös vorher, da muss ich x-mal vor dem Spiegel stehen, weil es werden ja auch so viele Fotos immer gemacht. Man wird ja heutzutage auch gefilmt, dann muss man so vor den Spiegel stehen und da kann ich auch gar nichts essen. Ab dann beim Apro und beim Essen, da haue ich dann so richtig rein. Also so geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Und das steht der Bräutigam vorne in der Kirche und dann kommt sie, die er ausgewählt hat. Und sie kommt nicht allein, sondern sie kommt mit dem zukünftigen Schwiegervater. Und dann steht alles auf. Da kommt der Hochzeitsmarsch, oder? Und dann sage ich immer der Braut nichts zu schnell. Schön langsam. So. Und es gibt sogar unterdessen Bräute, die gehen das mit ihrem Vater üben. Ich habe schon gesehen, wie die Braut den Vater ein bisschen zurückziehen. Weil man will ja das genießen. Das sind die letzten 20, 30 Meter Single. Und dann ist vorbei. Dann ist man verheiratet bis zum Lebensende. Und dann steht alles auf und bezeugt damit, wir ehren dieses Brautpaar. Und jetzt ist etwas Schlimmes geschehen in unserer Zeit. Oft ist es ja nur noch ein Theater. Es ist gar nicht mehr echt. Es ist geheuchelt. Die Braut ist gar nicht mehr weiß. Der Bräutigam wartet gar nicht mehr stolz. Da ist ja alles schon geschehen. Und hier machen wir Christen, gell, einen Unterschied da. Wir geben Vollgas mit Gottes Hilfe. Man bringt das. Ich weiß, da habe ich Ehepaare da getraut. Ich frage immer, ist das ein Theater oder ist das echt? Und die meisten gläubigen Leute schaffen es. weil in Reinheit zu heiraten ist ein besonderes Privileg. Eines von diesen Paaren, deshalb habe ich so viele Fotos da drauf, eines von diesen Paaren, ich bete dann jeweils noch vor der Hochzeit mit ihnen, der ist Bauer. Die Braut lassen wir ja allein, oder? Mit dem zukünftigen Schwiegervater, und der Bräutigam kommt dann mit mir in die Kirche und dann stelle ich ihn vorne hin. Und dann, als wir mit in die Kirche gegangen sind, plötzlich hat der Bräutigam mich umarmt und er hat mega viel Kraft. Ich hatte kaum mehr Schnauf. Der hat mich so umarmt und gesagt: Matthias, ich hab's geschafft. Gott hat mir geholfen. Wisst ihr, das wird ein Fest sein, wie eine Braut geschmückt, rein für ihren Bräutigam. Das ist kein Theater, das wird so herrlich sein, das wird genial sein. Aber, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Johannes, das hast du so schön beschrieben, im Auftrag Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, hier werden uns drei Dinge gesagt von dem Himmel. Und drei sehr entscheidende Dinge gesagt von diesem neuen Jerusalem. Dort geht es nicht nur um Gold und Perlentore. Dort geht es um viel mehr. Wisst ihr, wenn es nämlich nur um Gold ginge oder Perlentore, dann würdest du jeden Schweizer irgendwo am Kratzen sehen, dass man noch ein bisschen Gold für sich ins Portemonnaie. Nein, es geht nicht ums Gold. Es geht nicht um den Prunk. Sondern es geht um Folgendes. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Das Erste ist, Gott wird bei ihnen wohnen. Im Himmel ist die Hauptsache Gott. Der Gott, der dich geformt hat im Mutterleib. Der Gott, der bestimmt hat, welche Hautfarbe du hast, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, welchen Charakter du hast. Der Gott, der bestimmt hat, welches Geschlecht du hast, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Der Gott, der für dich entschieden hat, wer deine Geschwister sein dürfen und wer deine Eltern du hast. Das hat alles Gott entschieden. Und der Gott ist die Hauptsache, der Allwissende, der Heilige, der ewig Existierende, der treue Schöpfergott ist die Hauptsache im Himmel. Und darauf freut sich nur der Mensch, wo schon jetzt Gott als Hauptsache in seinem Leben hat. Und nur der Mensch wird auch dort sein, wo schon jetzt Gott als Hauptsache in seinem Leben hat. Mir ist das enorm eingefahren, als mein Grossvati ein bisschen älter wurde. Das Erlebnis erzähle ich immer wieder gerne. Als mein Grossvati ein bisschen älter wurde, über 90 Jahre, hatte ich mal als Teenager die Frechheit, ihn zu fragen: Grossvati, so lange lebst du ja auch nicht mehr. Deine Schwestern sind schon gestorben. Tante Klärli und Tante Schneidere. Die hat eigentlich Tante Bethli geheißen, aber weil sie Schneiderin war, hat man nur Tante Schneidere gesagt. Die sind ja schon gestorben und Großmutti ist ja auch gestorben. Du bist jetzt der Nächste. Freust du dich eigentlich, Grossvati, dass du schon bald wieder Tante Kläri siehst? Grossvati hat keine Antwort gegeben. Da habe ich gesagt: Freust du dich, dass du Tante Schneidere siehst? Grossvati hat wieder keine Antwort gegeben. Da habe ich gefragt: Aber Grossvati, du freust dich sicherlich, dass du mein Grossmutti, deine Frau, wieder siehst? Grossvati hat wieder keine Antwort gegeben. Und dann habe ich gefragt: Aber Grossvati, du freust dich sicher, Jesus zu sehen? Dann begannen die Augen von meinem Großvater zu leuchten. Und mein Großvater hat gesagt: Matthias, Ich freue mich so, in alle Ewigkeit im neuen Jerusalem bei Jesus Christus zu sein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie sehr ich mich, und ich bin schon bald dort, schon bald habe ich es gepackt. Habe ich gesagt, aber Grossvati, warum hast du dann bei Tante Klärli und bei Tante Schneider und bei Grossmutti nicht so reagiert? Weißt du, lieber Matthias, Hauptsache ist, und jetzt kommt's. Hauptsache ist, sie sind auch bei Jesus. Es geht nicht so sehr darum, freuen wir uns, diesen und jenen und einen wieder zu sehen. Hauptsache ist, dass wir alle mal bei Jesus sind. Das habe ich damals als Teenager nicht verstanden. Aber jetzt predige ich fast jedes Mal, wenn ich evangelisiere, dass am letzten Abend Hauptsache ist, nicht wie reich du bist, nicht wie angesehen du bist, nicht auf wen, dass du dich freust in der Ewigkeit, sondern Hauptsache ist, dass du mal bei Jesus Christus bist und dass du dich darauf freust, bei Jesus Christus zu sein, deinem Erlöser. Und dann wird hier weiter gesagt, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Stelle man sich vor, Jesus Christus wird ein so enges Verhältnis, das ist jetzt das alte Nas, ich habe extra noch ein neues, genau, neues Nastuch da hineingeschoppt, dass ich es euch darstellen kann. Ein altes ist ein bisschen schmuddelig da. Also, Jesus Christus wird uns so nahe sein, dass er uns die Tränen, ja, gibt es denn im Himmel Tränen? Natürlich gibt es Tränen. Wie, ja, natürlich Freudentränen. Ich hoffe, ich wünsche euch, Pfullinger, viele Freudentränen. So Freude über die Farbenpracht hier im Herbst. Freude darüber, wie es gut läuft in der Ehe, wie es gut läuft am Arbeitsplatz, wie es gut läuft hier in der Gemeinde. Freude drin, weil der allmächtige Gott zu dir spricht, weil er zeigt, wie lieb, dass er dich hat. Freude drin darüber, wie die Kinder sich entwickeln. Freude darüber, wie sich die Grosskinder entwickeln. Und Freude immer wieder einfach an allem Möglichen, auch am Essen. Ich habe hier so gut gegessen bei euch. Da kann man sich auch enorm Freude drin. Und Jesus Christus wird ein so enges Verhältnis haben. Mein Sohn, der ist jetzt 5 Jahre. Jetzt ist die Zeit leider schon vorbei, wo ich ihm mit dem Nastuch so im Gesicht rumfahren durfte. Und das Schnüdernäseli putzen und das Mühli putzen. Jetzt hat es schon weniger gegeben. Und bei Teenagern ist die Zeit total dann vorbei. Da darf man das nicht mehr. Aber wisst ihr, was das zeigt? Jesus Christus darf uns einmal mit dem Nastuch ins Gesicht recken. Wir sind seine Kinder. Er darf das. Die Freudentränen. Stell dir vor, Jesus ist mit dir ans Ziel gekommen. Du hast dich mal bekehrt, du warst nicht so stolz, du hast deine Sündenlast Jesus Christus gebracht und du hast Jesus aufgenommen. Noch mehr, du hast nicht plötzlich gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt kann ich nicht mehr mit diesem frommen Kuchen mitmachen, es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr und ich will auch gar nicht mehr. Gott hat dich davor bewahrt. Du wirst so, also was ich an einem Sterbebett, in vielen Sterbebetten, ich habe da ein paar so Todesanzeigen mitgenommen, was ich da zum Teil miterlebt habe. Otto Hausermann, ein tiefgläubiger Mann, über viele Jahre ältester. Und wie er starb, wie er immer wieder gerufen hat, Jesus, erbarme dich, hilf mir. Und so ist er gestorben, unglaublich. Wunderbar. Oder da, das Emmy Niedecker habe ich da auch noch schnell aus dem Ordner hervorgenommen. Die Emmy Niedecker, meine Güte, die wollte ich eigentlich nur kurz besuchen. Und es war Herbst, Winter und da haben die Angehörigen hatten schon längere Zeit Wache geschoben dort an diesem Bett und ich habe sie dann abgelöst, habe gesagt, geht ein Kaffee trinken, ihr seht schon sehr müde aus. Geht ein bisschen Kaffee trinken und holt euch, ich übernehme eine Schicht. Und dann bin ich bei Emmy Niedecker so eine Stunde geblieben, habe ein bisschen Bibelverse vorgelesen und mit dir gebeten und plötzlich habe ich gesagt, du Emmy, ich muss noch Predigt fertig schreiben für Sonntag. Dann merke ich, Emmy Atem stockt. Ich war schon am Jacke anziehen und den Schal angezogen, habe gesagt, gehst du auch gerade? Ich will nach Hause gehen und du gehst auch nach Hause. Schaut sie mich mit großen Augen an und sie ist dann verstorben. Dann bin ich die Angehörigen holen gegangen und habe gesagt, eure Mutter ist gerade, das kann doch nicht sein, Matthias. Jetzt wachen wir schon so lange und du kommst und Emmy stirbt. Genau, in die obere Heimat. Sie kannte Jesus Christus und war mit diesem Jesus Christus. Wisst ihr, ich wünsche uns im Himmel nur Freudetränen und nicht Tränen darüber. Oi, wenn ich gewusst hätte, wie das hier in diesem Himmel ist. Ich hätte viel mehr gebetet. Ich hätte viel mehr Wort Gottes gelesen. Ich wäre viel treuer in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde, im Gottesdienst gewesen. Ich hätte mich nicht so geschämt für diesen Glauben, wenn ich hätte doch auch die anderen Menschen, möchte ich doch gerne dabei haben. Ich habe mir als Teenager so vorgenommen, Jugendlichen vorgenommen, als Teenager habe ich es mir vorgenommen, solche Tränen weine ich nie. Ich gebe Vollgas für Jesus Christus und dann laden wir einfach Menschen ein. Heute weiß ich, wenn ihr im Himmel jemand weinen seht, dann bin ich's. Wie oft habe ich schon eine Gelegenheit verpasst, den Menschen zu sagen, hey, es gibt im Fall eine Ewigkeit mit Himmel und Hölle. Mach dich bereit. Es lohnt sich für den Himmel zu leben, den Himmel gibt es echt. Und zwar in alle Ewigkeit. Schäme dich nicht für diesen Himmel. Und ich wünsche auch niemandem Tränen. Da ist man, oder im Himmel hat man ja Zeit. Sehr viel Zeit. Tausende von Jahren hat man Zeit. Und dann ist man im Himmel unterwegs und dann sucht man so einfach die lieben Leute, oder der Paulus und der Petrus und Andreas. Und da will man schon ein bisschen sprechen, der Paulus, wie da war das damals bei deinen Missionsreisen, war das wirklich so deftig? Hat man dich da gesteinigt? Und der Petrus will man auch fragen, du, wie war das im Gefängnis da? Was hast du da alles so erlebt? Und das wird unglaublich. Und dann wird man natürlich auch Menschen suchen, die mit uns den Glaubensweg gegangen sind. Und dann sucht man und sucht man und sucht man. Und dann geht man schlussendlich so nach 127.000 Jahren, geht man zu Jesus Christus und sagt, du, mit mir war doch eine Person sowieso mit in der Gemeinde, die war mit dabei in der Gebetsstunde, die konnte sogar sehr gut beten. Und Jesus sagt, von wem sprichst du? Ich kenne diese Person nicht. Das war sehr wahrscheinlich eine Heuchlerin. Das war ein Heuchler. Hier auf dieser Erde gibt es Heuchler. Die gehen so formell den Glaubensweg. Aber im Heimlichen dulden sie eine Sünde. Im Heimlichen sind sie nicht bereit, einer gewissen Person zu vergeben. Wenn wir nicht vergeben, wird uns der allmächtige himmlische Vater auch nicht vergeben, steht in Matthäus 6. Und dann wird man weinen und Jesus Christus wird uns die Tränen abtrocknen. Und dann steht hier noch weiter im Himmel, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Im Himmel, Johann, sind wir arbeitslos. Keine Evangelisation mehr, keine Hochzeit mehr, keine Beerdigung. Ich habe schon ganz schön traurige Beerdigungen erlebt. Schön traurige. Aber ich habe wirklich auch schon ganz schwierige Beerdigungen erlebt, wenn ein Vater von zwei Kindern stirbt, wenn eine Mutter stirbt. Also ganz schwierig. Es gibt keinen Tod mehr, kein Tod mehr. Nie mehr an einem offenen Grab stehen und nach Worten ringen. Nie mehr. Kein Leid mehr. Keine Folgen mehr eigentlich vom Sündenfall, über mehrere Generationen aufgebaut, innerhalb von wenigen Stunden abgebrannt. Oder durch einen Autounfall. Plötzlich ist man querschnittsgelähmt. Kein Leid mehr, keine Diagnose, du hast Krebs. Gibt es nicht mehr. Kein Geschrei mehr. Wisst ihr, wenn Kinder miteinander schreien oder wenn Kinder mit Eltern schreien, oder wenn Eltern mit Kindern schreien oder wenn Eltern, Ehefrau mit Ehemann, obwohl dass sie beide gar kein Hörgerät haben. Aber sie meinen einfach, sie verstehen einander so schlecht. Oder ich habe eine Zeit lang im Block gewohnt, in einem Wohnblock mit 6 Parteien, neun Parteien waren es. Dort habe ich gewohnt und da haben die unter uns jeweils einander so deutsch und deutlich, Berndeutsch, einfach einander die Meinung gesagt. Ich habe jedes Wort oben verstanden. Ich hätte eigentlich runtergehen können, klingeln und sagen, wir beginnen gleich mit der Seelsorge, ich habe alles mitgehört. Ich wäre gerade bereit gewesen, weil sie einander so angeschrien haben. Und eines Nachts, ich war gerade frisch als Pastor tätig, da habe ich einen lauten Schrei nachts um 2 oder 3 Uhr gehört. Und am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass der Mann aus dem Bett gefallen ist und gleich tot liegen geblieben ist. Und die Frau hat natürlich einen Schrei fahren. Solches Geschrei, so Kriegsgeschrei, Hungersgeschrei, wird es nicht mehr geben im Himmel. Und was ich immer wie mehr schätze, ist, wenn man über 40 ist, denkt daran, ich habe es euch dann mal gepredigt, Schmerzen gibt es nicht mehr. Wir hatten mal einen Professor bei uns an der STH, der hat gesagt, wer war in der letzten Pause auf dem WC? Eine ungewohnte Frage. Das fragt man doch nicht im Unterricht, oder? Und da haben da einige Leute, also Studenten, die Hand hochgehalten. Und dann hat er weitergefragt, wer hat dafür gedankt, dass er auf das Klo konnte, auf die Toilette konnte, ohne Schmerzen? Und wir alle ganz peinlich berührt, dass er da noch weiter über dieses Thema spricht. Heute weiß ich, was er meinte. Im Himmel gibt es keine Schmerzen mehr. Auch keine psychischen Schmerzen mehr. Deshalb schmerzt es mich ganz besonders, wenn Menschen sagen, ach, in dem Himmel ist es doch langweilig. Nein, im Himmel fällt alles ab, was uns beschwert hat. Und deshalb geht es natürlich um die Frage, wer kommt dorthin? Schaut, das ist die Berner Fahne. Und die Berner Fahne zeigt eines. Der Berner Bär, der geht nach oben. Und wenn der Berner Bär nach oben geht, hat er die Zunge raus. Es ist nämlich sehr anstrengend, nach oben zu gehen. Und das ist im Glauben gleich. Es ist anstrengender, nach oben zu gehen, als einfach das Leben zu genießen. Aber wenn es nach oben geht, kann es geschehen. Die Johannsli Bansli hat diese Fahne da gebraucht und dann gab es einen Knick. Es gibt manchmal, wenn wir unterwegs sind, dem Himmel entgegen, einen Knick, eine Verletzung, eine Enttäuschung. Und deshalb ist es so wichtig, dass man evangelisiert wird, dass man an eine Evangelisation eingeladen wird, dass einem klar wird, es geht nicht darum, Berner zu werden, sondern es geht darum, Schweizer zu werden. Dass man das Kreuz versteht. Dass man merkt, in dieser Botschaft liegt letztlich der Zugang, dass man einmal an diesem Ort ist, wo Gott die Hauptsache ist, wo uns die Tränen abgewischt werden, wo es kein Tod, kein Leid, kein Geschrei und keine Schmerzen mehr geben wird. Deshalb steht hier weiter, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn. Du wirst erben. Warum denn? Weil Jesus gestorben ist. Das nächste Bildli. Genau, Jesus ist gestorben. Das ist ja in Golmar, der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald gezeichnet. Das nächste Bildli. Jesus Christus war bereit, an unserer Stelle, als König der Könige, Herr der Herren, die Strafe zu tragen. Matthias Grünewalder hat da lauter Platten am Körper von Jesus Christus gezeichnet. Als Zeichen, er ist da für unsere Sünden, für mein Lügen, für mein Stehlen, für mein Fluchen, für mein Negativ und Durchgerede gestorben. So. Wir sind ja von Natur aus alle mehr oder weniger, größere oder kleinere Sünder. So mit dieser Krawatte sind wir sinnbildlich unterwegs. Viel Sünden oder wenig Sünde, das ist nicht so entscheidend. Wir brauchen einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir verstanden haben, jawohl, Jesus Christus starb für mich. Ich bringe meine Sünden in einem Gebet. Ich lege da immer mehr Zeug hin, auf dieses Kreuz. Das ist super so. Ich bringe diese Sünden in einem Gebet. Jesus Christus, weißt du von einem solchen Zeitpunkt, wo du verstanden hast, Jesus Christus, das ist nicht nur ein historisches Ereignis, wo Jesus Christus zwischen zwei Schwerstverbrechen angenagelt wurde. Nicht die Nägel haben ihn am Kreuz behalten, sondern seine Liebe zu uns. Und die Schwerstverbrecher konnten sich auch entscheiden, will ich an diesen Jesus Christus glauben oder will ich das nicht? Wissen wir von einem Zeitpunkt, wo wir in Reue und in Buße unsere Sünden Jesus Christus gebracht haben und gesagt, Herr Jesus, jetzt komme du in mein Leben. Du bist für mich gestorben, dass ich Erbe sein kann. Ich will mit dir unterwegs sein. Du darfst bestimmen in mein Wille, Gefühle, Denken und Handeln. Hier bin ich, gebrauche mich. Das nächste Bild. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Ich bin so froh, dass man diesen auferstandenen Herr, der dann in den Himmel aufgefahren ist, der den Heiligen Geist auf diese Erde ausgegossen hat, dass man diesen auferstandenen Herr erleben kann. Weiter. Er liebt uns. Ich habe da den Schnee vom Emmental genutzt, um euch zu zeigen, seine Liebe ist total rein. Das nächste Bild. Jesus liebt dich. Das hat Heidi geschrieben. Als ich da durch den Schnee gestampft bin, hat sie gesagt, das kannst du mal brauchen zum Evangelisieren. Dass die Leute sehen, Jesus liebt uns mit einer reinen Liebe. Und, nächste Bild, das ist steinalt, dieses Foto. Das war unser Apro an unserem Hochzeit vor über 17 Jahren. Ich weiß, einige sind noch länger verheiratet. Aber sie haben damals ein Foto gemacht von unserem Apro, denn ich habe gar nichts mitgekriegt von diesem Apro. Die Leute haben uns dermaßen gratuliert, dass ich das gar nicht gesehen habe. Und da habe ich wenigstens ein Foto, jetzt brauche ich das. Wisst ihr was? Schon heute gibt es ein Apro für die Menschen, die einmal dort im neuen Jerusalem dabei sein werden. Dieses Apro nennen wir, das nächste Bildli, Abendmahl. Das ist das Apro vom Hochzeitsmahl. Und nur die Menschen, die glauben, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben ist, die können würdig an diesem Abendmahl teilnehmen und haben somit wie ein Apro vom Hochzeitsmahl. Und wer unwürdig an diesem Apro teilnimmt, das ist sehr gefährlich. Und deshalb evangelisiert man, weil man sagt, hey, es steht hier auch, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, und bang, hat es jeden getroffen, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ja, wir hätten alle eigentlich die ewige Strafe verdient. Aber wir haben Anteil an seinem Erbe, wann? Wenn wir Gottes Kinder heißen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Bist du ein Gotteskind? Ich habe nicht gefragt, bist du Mitglied? Ich frage, bist du ein Gotteskind? Das weiß man. Ob man ein Bürgerrecht hat im Himmel. Ob man im neuen Jerusalem, ob Jesus Christus für uns dort eine Wohnung zubereitet. Und falls man nicht klar innerlich sagen kann, ich bin, vielleicht muss man sogar sagen, ich war. Sondern wenn man nicht klar sagen kann, ich bin ein Gotteskind, dann such doch heute Abend das seelsorgerliche Gespräch. Zusammenfassend wollte ich über meinen Lieblingsabend, über den Himmel Folgendes sagen. Der Johannes, der sensible Johannes, der einfache Johannes, der so Widerstand erlebt hat, der sogar auf die Insel Patmos verschleppt wurde, der mit Öl übergossen wurde, der große Schmerzen hatte, der sagt, ich liebe Jesus Christus. Und ihm wurde ein Blick vergönnt in den Himmel. Ein neues Jerusalem, sagt er, eine neue heilige Stadt. Diese irdische heilige Stadt weist eigentlich darauf hin, wir Menschen sehnen uns nach einem ewigen, wunderbaren, herrlichen, neuen Jerusalem. Diese Erde wird mal wie ein alter Mantel nach Hebräer 1, Vers 13 zusammengerollt werden. Und in diesem neuen Jerusalem geht es nicht um Gold. Erinnert euch sonst an den Schweizer. Der kratzt sonst nur. Nein, im neuen Jerusalem geht es. Jesus ist die Hauptsache. Gott ist die Hauptsache. Tante Clary, Tante Betli, Großmutti, Hauptsache, ihr seid bei Jesus. Hauptsache, du wirst mal bei Jesus sein. Das ist die Hauptsache. Nicht, wie viele Leute das an deiner Beerdigung sein werden. Nicht, was der Pfarrer über dich sagt an der Beerdigung. Hauptsache ist, dass du bei Jesus Christus bist. Und dann wird Jesus Christus ein so nahes Verhältnis haben mit uns, dass er uns die Tränen der Freude abwischen wird. Vielleicht auch Tränen, wenn ich das gewusst hätte, Jesus. Ich hätte noch viel mehr. Ich hätte mich nicht so geschämt. Ich wäre noch viel treuer. Ich hätte niemals so über die Gemeinde gesprochen. Denn das ist ja die Rettungsstation für die Menschen. Und hoffentlich keine Tränen, weil wir Menschen suchen und nicht finden. Wo wir immer vermutet haben, die sind doch auch gläubig. Und Jesus uns sagen muss, das war nur geheuchelt. Jesus wird diese Tränen abwischen. Und im Himmel wird es keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr. Das wird so herrlich sein. Aber wenn es nach oben geht, wie der Berner Bär, ist es anstrengend. Es gibt manchmal sogar einen Knick. Da sind Verletzungen und Enttäuschungen geschehen. Darum geht es nicht darum, ein Berner zu werden, sondern ein Schweizer. Sogar die Berge verkünden es. Nicht die Herausforderung Eiger. Nicht der fromme Mönch. Sondern die Jungfrau verkündet es. Durch die Jungfrau Maria ist Jesus Christus Mensch geworden. Und er ist Mensch geworden mit einem Ziel. Bring deine Sündenlast Jesus Christus in einem Gebet. Nimm Jesus Christus in dein Leben auf. So wirst du ein Gotteskind und du wirst das alles ererben. Wie ist es mit dem Erbe? Es ist unverdient und es ist geschenkt. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben, mit dem neuen Jerusalem. Es ist unverdient, Jesus hat den Preis bezahlt und es ist geschenkt. Und deshalb lade ich euch heute Abend sehr gerne ein, wenn du ein seelsorgerliches Gespräch brauchst, bleib zurück, nimm dieses Gespräch in Anspruch. Es werden keine peinlichen Fragen gestellt, sondern es geht um das Geschenk, dass du weißt, wenn du heute Abend im Bett liegst, ich bin bereit für das neue Jerusalem. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für diesen letzten Abend in der Reihe unterwegs, wohin Begegnungen. Und ich danke dir mega fest, dass diese lieben Leute hier so eingeladen haben und dass wir heute Abend uns Gedanken machen konnten über den Himmel. Denn die Sehnsucht nach dem Himmel ist in unser Herz gelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach dem Himmel. Nach dem Ort, wo es mal die Tränen abgewischt werden. Nach dem Ort, wo es mal keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben wird. Nach dem Ort, wo du, Schöpfergott, allmächtiger Gott, allwissender Gott, endlich für die Gerechtigkeit sorgen wirst. endlich die Wahrheit gewinnt, endlich die Liebe im Vordergrund steht, die nicht geheuchelt ist, sondern echt und wahr. Und ich bitte dich, Herr Jesus, wenn heute Abend Menschen hier sind, die genau wissen, ich bin Mitglied, aber kein Gotteskind. Ich bin ein guter Mensch, aber kein Gotteskind. Dass sie Seelsorge in Anspruch nehmen, dass sie das Leben mit dir in Ordnung bringen und dass sie erleben dürfen. Alles geschenkt. Alles Gnade. Alles unverdiente Barmherzigkeit, Herr Jesus. Danke dafür. Amen.